Damit eröffne ich unsere heutige Stadtverordnetenversammlung und begrüße alle Anwesenden recht herzlich zu dieser. Ich stelle die Ordnungsmäßigkeit der Ladung fest und die Anwesenheit der Abgeordneten, dass wir beschlussfähig sind. Genau. Bevor wir zur Feststellung der Tagesordnung kommen, habe ich eine Frage. Wir sitzen heute wieder in alter Manier, nicht in gewünschter. Hattet ihr gewisse Gründe?
Die Frage ist an Frau Schwarze zu richten.
Frau Schwarze? Wir waren angedacht, dass wir mal im U sitzen, um für die Einwohner, das war jetzt gut. Die Hausmeister müssten was von oben bekommen. Gut, dann nehmen wir das selbst in die Hand. Wer dafür ist, dass wir uns im U heute mal der Bevölkerung, sag mal, öffnen quasi, den bitte ich mal ganz kurz ums Handzeichen. Da brauche ich nicht viel fragen. Das ist die Mehrheit. Da ich sitzen bleiben darf, können Sie mal kurz umräumen, damit wir der Öffentlichkeit auch mal zugetan sind. Aber ich will wohl behilflich sein. Wunderbar. Vielen Dank. Viele Hände, schnelles Ende. Schön. Herr Scheiner, Sie hatten eine kurze Wortmeldung. Bitte.
Also mal abgesehen davon, dass ich das jetzt beinahe befürchtet habe, dass wir hier umbauen, darf ich nochmal darauf verweisen, oben sind 32 Plätze für Zuschauer. Ich zähle Pi mal Daumen ungefähr 22, also 10 Plätze wären frei und wir würden oben ganz normal sitzen, wie wir hier, ich sag jetzt mal beinahe schon salopp, Jahrzehnte gesessen haben. Ich kann das einfach nicht verstehen, warum wir nicht das nutzen, wofür es normalerweise auch hier im Haus vorgesehen ist. Plenarsaal. Plenarsaal heißt letztendlich da oben erster Stock. Den haben wir für viel teures Geld hergerichtet und stattdessen sitzen wir jetzt hier in diesem Ballsaal, ja, viel weiter noch entfernt, als wir vor uns das vorgestellt haben. Nur damit es mal jeder gehört hat, es ist oben genug Platz, auch für diejenigen, die Interesse zeigen. Danke.
Vielen Dank, Herr Scheiner. Hinweis ist angekommen und dann fahren wir fort. Dann kommen wir zur Feststellung der Tagesordnung. Gibt es, ich gräbe bloß aus, hierzu Anmerkungen, außer von Herrn Wulpius, bitteschön.
Ja, vielen Dank. Schönen guten Abend. Ich möchte zurückziehen die Beschlussvorlage F246/2023.
Das ist die letzte Berufung eines sachkundigen Einwohners, richtig? Gut. Gibt es weitere Anmerkungen zur Tagesordnung? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Wer dieser geänderten Tagesordnung so zustimmt, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Das ist einstimmig, vielen Dank. Das macht es auch für mich total einfach mit dem Zählen. Schön. Dann kommen wir jetzt zum Punkt 3, Entscheidung über Einwendung zur Niederschrift der letzten öffentlichen Sitzung vom 25.04.2023. Gibt es dazu noch Anmerkungen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann gilt das Protokoll als angenommen. Dann kommen wir jetzt zum Bericht des Vorsitzenden und des Bürgermeisters. Ich habe heute nichts weiter zu berichten und gebe gerne an den Bürgermeister ab. Bitte schön.
Ja, schönen guten Abend, liebe Abgeordnete und liebe Gäste. Ich versuche mich mal kurz und bündig durchzuhangeln. Also größte Veranstaltung jetzt gerade vor kurzem war am 3.6. das Stadtfest, was sehr gut besucht war. Für die Familien wurde viel organisiert und bereitgestellt. Da haben wir gute Feedbacks bekommen. Insofern möchte ich mich besonders nochmals bei Frau Fraase bedanken, die hier in der Stadt die Fäden zusammengehalten hat, alles koordiniert hat und einen ganz erheblichen Teil ihrer Arbeitszeit dafür aufgewendet hat. Ich möchte mich weiterhin an die Einrichtungen, an die Vereine, an die Feuerwehr richten und bedanken, ebenso an die Vivo und an die vielen anderen Aussteller. und an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt, die alle für das Gelingen dieses Stadtfestes gesorgt haben. Aufgrund der vergangenen Erfahrungen, beispielsweise auch mit der Walpurgisnacht, werden wir also für die Zukunft daran festhalten, den Maibaum aufzustellen. Eine lange Walpurgisnacht werden wir sicher nicht durchführen, weil wir da Aufwendungen haben, die, ja, wie wir gesehen haben, am 1. Mai mit den Verunreinigungen, die dann eben doch schwierig zu bewältigen sind. Wir werden weiterhin ein Stadtfest haben und wir werden auch ein Weihnachtsfest haben. Wir werden da mit den entsprechenden Partnern zusammenarbeiten. Das nächste Stadtfest wird Frau Fraser als Ansprechpartnerin nicht mehr zur Verfügung stellen. Alle erfolgreichen Formate, die wir von der Stadt anbieten und die dann Größenordnung annehmen, wo wir sagen, ist eigentlich nicht mehr zu bewerkstelligen, also erfordert immer mehr Personalaufwand. Da werden wir dann mit Partnern zusammenarbeiten und diese Formate weiterführen, aber dann eben unsere Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiter eben für die Aufgaben, die halt pflichtig sind, einsetzen und da auch ein Stück weit vor Überlastung schützen. Also das ist dann halt eben auch grenzwertig, muss man einfach so sagen. Für das Stadtfest wird im Juli eine Auswertung stattfinden und dann werden wir eigentlich schon wieder mit den Planungen fürs nächste Jahr beginnen. Ja, heute wird in der Stadtverordnetenversammlung sind zwei wichtige Beschlüsse unter anderem zu fassen für die Grundschule. Für die Grundschule geht es also tatsächlich gut weiter. Der Bauantrag für das Schulersatzgebäude ist gestellt. Der straffe Zeitplan wird bislang sehr termingerecht umgesetzt. Auch da Dank an die Bauverwaltung und an die Projektleitung, insbesondere Herrn Schmidt-Ludwig und an die Planer S&P, die hier mit uns zusammenarbeiten. Für die Kita am Hasenwäldchen gab es inzwischen Beschwerden von Eltern, die auch hier in der Stadt angekommen sind. Wir nehmen das ernst. Wir sind von der Zuständigkeit eigentlich nicht Ansprechpartner, aber es sind ja dann eben auch Eltern, Mütter, Kinder aus Wildau, sodass die Hauptverwaltungsleiterin und ich in der nächsten Woche zu einem Kita-Ausschuss in der Kita am Hasenwäldchen sein werden, um dort Gespräche zu führen und gucken, welche Unterstützung wir im Rahmen dessen, was möglich ist, leisten können. Für die Kinder- und Jugendbeteiligung werden wir im Herbst zusehen, dass wir das deckeln. Es stehen noch aus Workshops an der Grundschule und an der Oberschule. Die sind nach den Ferien geplant. Für die Abgeordneten kann ich jetzt schon ein Save the Date, das gibt es auch noch schriftlich, der 10.10. Dann werden wir gemeinsam schauen, welche Beteiligung von den Abgeordneten eben auch abgesegnet werden kann. Und der Plan ist tatsächlich, dass wir im letzten Sitzungslauf die Kinder- und Jugendbeteiligung dann eben auch im Beschluss haben. Am kommenden Freitag findet das Jobfestival der Trenico GmbH statt. Die haben 30-jähriges Firmenjubiläum. Ein wichtiger Bestandteil inzwischen für Raum- und Luftfahrt und andere Berufe. Wo junge Leute ausgebildet werden, teilweise auch mit Handicap. Und wer da hingehen möchte am Freitag, der ist da herzlich eingeladen. Am Samstag fanden die Jugendweihen statt im A10-Center. Das wird ja durch diverse Anbieter ermöglicht. Auch dort gibt es viele Wildauerinnen und Wildauer, Familien, Eltern, Großeltern und dann letztendlich die Jugendlichen, die dort ihre Jugendweihe begehen und dann nachher feiern. Also auch diese Dinge fanden statt und ich durfte dort auch dran teilnehmen und auch ein Grußwort entrichten oder Festworte. Sehr eindrucksvoll, wie ich nur sagen darf. Ja, unsere letzte SVV in diesem Jahr 2023 wird eventuell in der TH Wildau stattfinden. Das werden wir noch abstimmen. Das ist uns bereits mehrfach angeboten worden. Das ist in TH Wildau ist dann auch das Stichwort für mich. Heute im Anschluss an meinen Bericht wird Herr Professor Dr. SC Hum Markus Frohme aus dem Fachbereich Ingenieur Naturwissenschaften und molekulare Biotechnologie und funktionelle Genomik. Dort ist ja der Leiter mit Forschungsprofessur und übrigens auch Vorsitzender des Senats berichten und freue mich sehr, dass er hier ist. Er sitzt zu meiner linken Seite. Hallo, Herr Frohme. Die Auswertung des ADFC-Fahrradklimatests ist nicht so berühmt ausgefallen. Auch hier der Aufruf, am nächsten Fahrradklimatest mitzumachen. In Wildau haben 60 Teilnehmende mitgemacht und wir haben eine Gesamtbewertung für unsere Radfahrwege von 4,01. Also das ist eine Schulnote, entsprechend nicht mal befriedigend. Also insofern gerne mitmachen beim nächsten Fahrradklimatest, und das ist natürlich auch eine Aufforderung an uns, die Rad AG weiter zu bespielen, die Projekte, die dort aufgerufen worden sind, sodass wir das also über den Haushalt Stück für Stück auch verbessern, sodass wir da auch demnächst hoffentlich besser abschneiden. Hier an der Stelle auch Werbung für das Stadtradeln 2023. Das findet vom 9.9. bis 29.9.23 statt. Dieses Jahr sind wir mit der Ausrichtung bzw. Vorbereitung in Zusammenarbeit mit dem NUDAFA-Projekt in Zeuthen beauftragt worden. Können sich alle schon seelisch und moralisch darauf vorbereiten, wie das funktioniert. Kilometer sammeln mit dem Fahrrad haben schon einige gelernt und kann ich auch nur dazu einladen. Der Wirtschaftsstammtisch fand am 11.05. bei der Firma Johann A. Meyer statt. Dort waren ca. 30 Personen anwesend aus unterschiedlichen Unternehmen. Dort hat Herr Berger von der Meyer GmbH hat berichtet, Frau Engel vom Gewerbeverein. Es gab eine Führung und es wurde einstimmig befunden, dass es eine gute Sache war, sodass wir das im Herbst wiederholen werden. Ein nächster Stammtisch ist der Energiestammtisch. Der findet am 29.06. statt. Hierzu haben wir bereits Einladungen versendet. Es gibt einen Impulsvortrag von der Wirtschaftsförderung des Landes Brandenburg sowie von den Energielenkern, das ist eine Agentur. Die hatten uns bereits zum Klimaschutz-Workshop begleitet. Auf dem 25. Kommunalen Energiekongress, der heute seinen Abschluss in Eisenach fand, haben wir im gemeinsamen Gespräch angeknüpft an diesen Klimaschutz-Workshop. Wir brauchen als Stadt eine Wärmeplanung, und das sind unter anderem die Themen zum Energiestammtisch, die wir dort auch anstoßen werden. Es wird sicherlich Folgeworkshops geben, und ich darf Ihnen sagen, also aus dem Erleben, was ich da in Eisenach gehört und gesehen habe, dass wir als Wildau gedanklich ziemlich weit sind. Also 80 oder 90% der Kommunen haben sich teilweise noch gar keine Gedanken gemacht, und da sind wir also tatsächlich auf dem richtigen Weg. Zu den Einrichtungen gibt es eigentlich nichts Wesentliches zu sagen, bis auf eins. Also alle Einrichtungen arbeiten stabil, da gibt es keine wesentlichen Vorkommnisse. Bis auf eins, bei der Vivo ist die Unterbrechung der Gasversorgung, ist da jetzt zurzeit angesagt, da ist kein warmes Wasser. Der Grund sind undichte Gaszähler, das ist jetzt inzwischen auch in der Presse angekommen. Das betrifft 50 Häuser mit insgesamt ca. 500 Haushalte. Das hat offenbar das Dienstleistungsunternehmen, was für die Vivo tätig ist, hat dort versagt. Und das kann passieren, wenn man sich einen Handwerker bestellt, eine Fachfirma bestellt, dass da Dinge passieren, die man halt nicht möchte oder die nicht passieren dürfen. Dort wird nachgesteuert, es wird eingerichtet, so dass es auch bald wieder funktioniert. Es wird vielleicht noch 1, 2, 3 Tage in Anspruch nehmen. Und es werden sicherlich auch Schadensersatzforderungen gestellt. Und das ist das, was ich an der Stelle hier zumindest von unserer Seite bekannt geben darf als Gesellschafter der Vivo. Ansonsten sind die direkten Informationen und Details von der Vivo einzuholen. Die sind dafür zuständig. Vom BADC, die Erfolgsmeldung oder die Ausführung, dass am 16.05. wie in der letzten SVV angekündigt, die Büffel zurück sind auf den Damewiesen, hat wahrscheinlich schon jeder mitbekommen. Also auch eine sehr schöne Sache. Dann haben wir zum Stand der ukrainischen Einwohner in der Stadt Wildau zurzeit 121 Einwohnende, davon 23 Kinder. Und in der Gemeinschaftsunterkunft in der Friedrich-Engel-Straße 58a gibt es zurzeit 88 Bewohner, davon 68 männliche und 20 weibliche und davon 14 Kinder bzw. Jugendliche unter 18 Jahren. Und das war's schon von meiner Seite. Vielen Dank.
Vielen Dank dafür. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Bericht, nicht zum Bericht. Jetzt kommen wir erstmal zu Frau Rudolph. Bitte.
Dankeschön. Ich wollte noch mal was nachfragen. Ich habe das nicht ganz verstanden. Es gab Beschwerden zu Kita Hasenwäldchen, und ich würde mal gerne wissen, warum man sich da beschwert. Also das habe ich irgendwie jetzt nicht richtig verstanden, worum es da ging.
Also ohne jetzt zu sehr aus dem Nähkästchen zu plaudern, aber offensichtlich ist man da mit irgendwelchen Betreuungsdingen nicht zuständig. Dann ist es auch die Frage Erziehermangel, was wir übrigens in allen Kitas haben. Und ja, es ist ja immer, also ob es jetzt Dinge der Kita sind oder Mietsachen oder manchmal auch Grundstückssachen, da wird ja dann immer so in der letzten Instanz der Bürgermeister angesprochen, in der Hoffnung, der wird es dann schon irgendwie richten, was dann natürlich zuständigkeitshalber nicht der Fall ist, sondern da wird immer wieder zurückverwiesen. Aber wir wollen natürlich für die Bürgerinnen und Bürger auch helfen, Lösungen zu finden, soweit es dann im Rahmen der Möglichkeiten dann eben doch möglich ist.
Gut, dann gucke ich jetzt nochmal in die Runde. Nein, dann kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Bericht aus der Technischen Hochschule Wilde und würde jetzt dem Professor Dr. Frohmann, ich hoffe, ich habe keinen Titel vergessen, nehmen Sie mir nicht übel, das Wort übergeben. Bitte schön.
Ja, vielen Dank. Ich begrüße Sie alle herzlich und herzlichen Dank an Herrn Nährlich und auch an Sie, dass ich hier mal reden darf. Es ist für mich das erste Mal, dass ich in der Stadtverordnetenversammlung überhaupt etwas sage. Und tatsächlich ist es auch das erste Mal, dass ich hier im Volkshaus bin. Das liegt sicherlich an mir. Und ich bin nun mittlerweile schon recht lange hier in der Gegend. Ich bin kein Wildauer. Ich wohne in Königs Wusterhausen, fühle mich aber auch nur begrenzt als Königs Wusterhausener, aber durchaus sehr stark als Brandenburger. Ich bin Landesbeamter. Und es wurde eben schon gesagt, ich bin Professor. Ich bin Molekularbiologe, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so wichtig. Ich bin Vorsitzender des Senats und in der Funktion bin ich sozusagen das Pendant von ihm. Der Senat ist das Legislativorgan der Technischen Hochschule, allerdings ein kleines bisschen anders aufgestellt, weil bei uns sind die Mehrheiten anders als bei Ihnen vorgegeben. Sie werden gewählt, wir werden zwar auch gewählt, aber bei uns ist immer klar, die Professoren haben die Mehrheit, was natürlich ganz praktisch ist. Ich sage dazu Kastenwesen. Andererseits sind das natürlich die Leitungsfiguren in so einer Hochschule in gewisser Weise. Und der Senat, der besteht immer aus 11 Mitgliedern, davon 6 Professoren, Professorinnen, 2 wissenschaftliche Mitarbeiter, ein nicht wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und wir hoffen immer darauf, dass wir 2 Studierende dabei haben, was nicht immer ganz so einfach ist. Wir tagen ebenso wie Sie hier öffentlich, haben aber auch immer, nicht immer, aber oft einen nicht öffentlichen Anteil. Und ich bin dann eben derjenige, der das alles organisiert. Zu den Aufgaben, die sind weitgehend gesetzlich vorgegeben beziehungsweise in unserer Grundordnung geregelt. Das heißt, der Senat stimmt über sämtliche Satzungen und Ordnungen, also alles, was den ganzen Legalbereich angeht, letztendlich ab. Auch Berufungen von Professuren laufen letztendlich über den Senat. Wir sind beteiligt an Strategieprozessen. Nicht unbedeutend, wir kontrollieren das Präsidium. Das heißt, wir nehmen den Haushaltsbericht entgegen, auch das Zahlenwerk. In der Regel gibt es da aber natürlich nicht so sehr viel zu monieren, vielleicht mal nachzufragen. Wir wählen das Präsidium, wir wählen jetzt in der nächsten Sitzung unsere Präsidentin voraussichtlich neu für die nächsten 5 Jahre. Wir nehmen Stellung zu irgendwelchen Angelegenheiten der Fachbereiche und wir tagen etwa 4-mal pro Semester, manchmal auch häufiger und sehr selten auch mal über Umlaufbeschlüsse. So viel vielleicht zu dem Rahmen. Jetzt so ein paar Ideen, was meine Ziele waren. Ich bin jetzt seit 2019 Senatsvorsitzender, aus dem Stand heraus in den Senat hineingewählt worden und dann in einer Konkurrenzabstimmung auch gleich Vorsitzender geworden. Mein erstes Ziel in der Ablösung meines Vorgängers, der aus Altersgründen in den Ruhestand gegangen ist, ich weiß nicht, ob hier schon mal ein Senatsvorsitzender geredet hat. Ich weiß, dass unsere Präsidentin kürzlich hier war und unser Kanzler hat auch schon hier gesprochen. Aber ich glaube, bisher gab es relativ wenig Kontakte und das ist natürlich auch sehr schade. Insofern begrüße ich das sehr, dass wir hier uns vorstellen dürfen und dass wir demnächst dann auch offensichtlich Sie als Stadtverordnetenversammlung und hoffentlich auch Sie als Bevölkerung hier an der TH Wildau mal empfangen dürfen. eines meiner ersten Ziele, das wird vielleicht besonders hier den Herren zur Linken erfreuen, war Nachhaltigkeit, Umwelt und Klimaschutz voranzutreiben an der TH Wildau. Damit war ich durchaus erfolgreich. Wir haben eine Arbeitsgruppe gegründet und haben mittlerweile eine Nachhaltigkeitsbeauftragte, die uns leider in Kürze jetzt auch wieder verlässt. Aber wir werden diesen Bereich versuchen, sehr stark voranzubringen. Und ich frage da auch immer sehr stark nach. In der zweiten Angelegenheit war ich nicht ganz so erfolgreich. Das war eine Arbeitsgruppe, die ich ins Leben gerufen habe, Studierende in Gremien. Wir wollten die studentische Partizipation deutlich fördern. Jetzt sind leider aber Studierende, anders als ich das noch kennengelernt habe, mittlerweile sehr stark Optimierer und die in irgendwelche Gremien hineinzubringen. Also am Anfang habe ich noch mit Zuckerbrot gelockt, inzwischen drohe ich eher mit Peitsche, denn die bekommen ja von der Studierendenschaft, bekommt ja unser Studierendenparlament bzw. Studierendenrat auch Beiträge und dafür müssen sie auch ein bisschen was leisten. Da arbeiten wir dran und dann gibt es noch ein anderes Ziel, was ich mir gesetzt hatte, ist eher etwas langweiliger, Grundsatzfragen und Satzungsrecht mal etwas umzukrempeln. Als Biologe bin ich dafür auch jetzt primär nicht der Richtige, aber wir haben natürlich Juristen bei uns in der Hochschule, die mich dann hoffentlich unterstützen. So viel zu den Dingen, die ich jetzt als Senatsvorsitzender mache. Es gibt durchaus Punkte, die mich aber als Senatsvorsitzender im Kontakt mit der Stadt Wildau auch umtreiben, weil es gibt einen ganz wichtigen Aspekt, nämlich das studentische Wohnen oder auch das Wohnen für die Mitarbeiter. Und wir wünschen uns eine Entwicklung auch hin zu einer Internationalisierung. Stoßen aber da immer an die, ich sage jetzt mal, natürlichen oder vielleicht auch nicht natürlichen Grenzen des Wohnens. Und ich wünsche mir sehr, dass dieses Wohnproblem, was unsere Studierenden, manchmal auch unsere Mitarbeiter eben sehen, dass das vielleicht, sofern es denn möglich ist, von der Stadt Wildau stärker angegangen wird, damit wir einfach nicht so viele Leute haben, die nach Berlin pendeln und die sich dann auch hier in Wildau stärker zu Hause fühlen, vielleicht dann auch später ihren Arbeitsplatz hier finden. Das greift dann vielleicht das eine ins andere. Und ganz zum Schluss, und damit bin ich bei einem ganz ähnlichen Schlusspunkt, wie Sie ihn gesetzt haben. Sein letzter Schlusspunkt war ein Überblick über die ukrainischen Bürger, die hier mittlerweile in Wildau wohnen. Das ist auch etwas, was mir besonders am Herzen liegt. Ich habe also schon vor dem Februar letzten Jahres hatte ich eine relativ starke Mitarbeitergruppe. Ich muss dazu sagen, ich habe eine Forschungsprofessur und dadurch bin ich als forschender Professor, habe ich eine vergleichsweise große Abteilung an der Hochschule mit vielleicht so ungefähr 20 Leuten und hatte also schon vor Kriegsbeginn eine relativ starke ukrainische Fraktion, die sehr, sehr erfolgreich und sehr auch fleißig auch ist. Und seit dem Kriegsbeginn hat die sich dann, oh Wunder, vermehrt. Das ist so etwas, da wünsche ich mir auch, dass es, und da sind wir wieder beim Punkt Wohnen, dass es da Lösungen gibt für diese Leute. Denn ich glaube, wenn wir humanitär unterwegs sein wollen, ich rede jetzt gar nicht von Wissenschaft oder von Lehre, dann ist es sicherlich sehr wichtig, dass wir die Leute auch irgendwie sinnvoll unterbringen. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Professor Dr. Frohme, für Ihre Ausführungen. Danke, dass Sie da waren. Und dann kommen wir nun zu unserer allzeit beliebten Einwohner-Fragestunde, die ich hiermit eröffne. Ich würde gleich mal damit starten, Sie können gleich loslegen, dass uns ein nach Fragenkatalog erreicht hat von der Bürgerbewegung Wildau, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Dieser wird wunschgemäß denn innerhalb der 4-Wochen-Frist, so hatten wir uns verständigt, Herr Bürgermeister, schriftlich beantwortet. Genau. Dann kommen wir zu weiteren Fragen. Dann kommen Sie vorne einfach mal an den Tisch.
Äh, Schönen guten Abend an alle, sehr geehrte Damen und Herren. Genau, der Fragekatalog ist von uns eingegangen und ich würde jetzt trotzdem einfach mal die ein oder andere Frage stellen. Mit der ersten Frage anzufangen, betrifft die Errichtung eines Fernwärmenetzes in Wildau. Eine etwas längere Frage, aber ich fange mal an. Plant die Stadt Wildau in Erfüllung des Beschlusses zur Vorlage der F-222-223 nicht nur Immobilien im kommunalen Besitz inklusive kommunaler Wirtschaftsunternehmen, sondern allen potenziellen interessierten Wärmeverbrauchern im Versorgungsbereich der Stadt Wildau, einschließlich Eigenheimnutzern und unabhängig von den Besitzverhältnissen der zu versorgenden Immobilien, den Anschluss an ein Fernwärmenetz zu ermöglichen? Das wäre die erste Frage.
Also ich will einfach mal, es gibt ja eine schriftliche Antwort dazu und hier gibt es ja noch mehrere Teilaspekte in dieser Fragestellung. Das Fernwärmenetz und die Planung dafür, da sind wir noch komplett am Anfang. Also die Fragen, die hier gestellt werden, ob wir alle möglichen Immobilien einbeziehen und wenn ja, warum und wenn nicht, auch warum, also bin jetzt mal so überzitet mal so ein bisschen. So weit sind wir einfach noch nicht. Also die erste Grundlage, was ich auch in meinem Bericht des Bürgermeisters gesagt habe, ist die Wärmeplanung für die Stadt. Das ist die absolute Grundlage und auf der basiert alles. Und dann müssen wir weiterschauen, welche Akteure da beteiligt sind, welche Fördermittel es gibt, welche Quellen, welche Senken. Wir haben beispielsweise auch von der TH eine Bekundung, dass dort Interesse besteht, angeschlossen zu werden. Wir haben die Wohnungsunternehmen, die angeschlossen werden. Wir haben die Wohnungsgenossenschaft, die schon erste Teile eines eigenen Wärmenetzes im oberen Wildau aufgebaut hat. Wir haben die Vivo, die sehr hohes Interesse hat, zu dekarbonisieren und eine eigene Wärmeversorgung hinzubekommen. Wir haben die MVV, die nur einmal entkoppeln kann mit der Wärme. Wir haben unterschiedliche Möglichkeiten, die in der Zukunft noch ausstehen, die wir eigentlich noch gar nicht so richtig überblicken können. Und da sind wir, wie gesagt, schon drei Schritte weiter als andere Kommunen, die sich ja noch gar keine Gedanken darüber gemacht haben. Also in diese Detailtiefe werden wir auch in den schriftlichen Antworten nicht einsteigen können, weil wir einfach noch nicht so weit sind. Das wissen wir einfach noch nicht.
Würden Sie jetzt alle Fragen, die Sie gesendet haben und auf schriftliche Antwort bitten, jetzt nochmal vortragen, oder?
Nee, das ist jetzt nicht das Ziel, aber Sie haben ja jetzt quasi schon indirekt einige beantwortet. Das sind natürlich Fragekataloge, die darauf ausgerichtet sind, so möglichst viele Informationen, möglichst viele Informationen zu bekommen. Ich würde jetzt einfach diesen Teil, weil es Folgefragen sind, etwas versuchen zu kürzen. Und bezüglich einer mehr konkreteren Sache, und zwar der Wärmeversorgung der Ludwig-Witthöft-Oberschule und des Volkshauses kommen. Die Vorlage VOH 228-2023 zum Hauptausschuss am 18.04.2023 wurde von Seiten der Verwaltung zurückgezogen. Der Vorlage war zu entnehmen, dass der derzeitige Versorger ein Versorgungszusicherung nur bis zum 1.7.2023 gewährleisten kann. Dieses Datum steht kurz vor der Tür. Dahingehend die Frage, wie ist der Stand zur Wärmeversorgung von der Oberschule und des Volkshauses als erste Frage?
Herr Kolb, Sie sind da im Detail etwas tiefer drin. Mit Bitte um kurze Antwort. Es wird ja schriftlich beantwortet. Bitte.
So kann ich nur auf die Sitzung des Hauptausschusses letzte Woche verweisen, wo diese Frage durch den Beschluss der Vergabe des Contractings für diese Einrichtungen erfolgt ist und damit die Wärmeversorgung gesichert ist.
Okay. Dann eine weitere Frage ist die ärztliche Versorgung im Gesundheitszentrum Wildau. Nach unserer Kenntnis gehen die beiden Allgemeinärzte Dr. Jens Jäger und Facharzt Ralf Morgenthal in absehbarer Zeit in den Ruhestand. Wie ist der aktuelle Sachstand? Welche Bemühungen gibt es, um rechtzeitig die Nachfolge zu regeln und damit die allgemeinärztliche Versorgung im Gesundheitszentrum sicherzustellen?
Herr Anders, haben Sie da eine Antwortmöglichkeit?
Ja, von meiner Seite aus einen schönen guten Abend. Die Problematik ist uns bekannt. Beide Hausärzte sind ja Angestellte der medizinischen Einrichtungsgesellschaft, die zu 100% der Stadt gehört. Gemeinsam mit der Geschäftsführung sind wir natürlich dran, dort beide Stellen langfristig oder kurz bis langfristig dann auch nachzubesetzen. Für die Nachfolge von Herrn Dr. Jäger hatten wir bereits eine Lösung, die dann abgesprungen ist, sich anderweitig dann eine Beschäftigung gesucht hat. Wir sind jetzt aber dran, auch diese Lücke zu füllen und sind eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir dort auch die Abgänge dann gut kompensieren können. Mehr kann ich jetzt einmal mit Teil nicht gehen, weil es auch, ich sag jetzt mal, wie soll ich das jetzt sagen, Geschäftsinterner der medizinischen Einrichtungsgesellschaft sind, aber sobald wir dort einen konkreten Stand haben, wo wir auch der Meinung sind, das sollten dann auch die Bürger und Bürgerinnen in Willow erfahren, dann werden wir auch informieren.
Gut, jetzt kommen Sie bestimmt zur Frage 4.
Nee, ich würde zur Frage 5 übergehen, weil mich das persönlich auch sehr interessiert und bewegt, und zwar die Bürgerbeteiligung mittels digitaler Live-Übertragung der SVV und der Ausschüsse. Ich lasse jetzt mal den kleinen Kontext weg. Und zwar, wie lautet der aktuelle Stand hinsichtlich der Umsetzung der digitalen Live-Übertragung der Stadtverordnetenversammlung und der Ausschüsse? Und im Anschluss, vielleicht kann man das auch zusammen beantworten, welche konkreten Maßnahmen wurden seit der letzten Antwort unternommen, um die datenschutzrechtlichen Bedenken zu adressieren und die Zustimmung der SVV für die Übertragung zu erhalten?
Also zur Live-Übertragung, da gibt es Beschlüsse, das ist richtig. Wir übertragen jetzt so, wie es sozusagen gesetzeskonform ist. Da sind ja die Dinge des Datenschutzes, die damit spielen, und der Persönlichkeitsrechte. Natürlich ist immer der Wunsch, so viel wie möglich zu übertragen. Zum jetzigen Standpunkt ist es die SVV und der Hauptausschuss eben nicht. Die Ausschusssitzungen sind es, und ja, so wird es erstmal für den Moment auch weitergeführt.
Also wurde seit der letzten Antwort keine weiteren Maßnahmen oder andere Sachen vorgenommen, weil in unserer letzten Antwort haben wir bekommen oder die Antwort erhalten, dass die Stadt prinzipiell einer Übertragung in Bild und Ton positiv gegenübersteht. Deswegen könnte man vielleicht davon ausgehen, dass dort auch was getan wurde.
Also in der Beziehung wurden Angebote eingeholt und der Vergleich mit Nachbarkommunen angestrebt. Und wenn Sie jetzt gucken, wie viele Gäste wir jetzt hier haben, genauso haben wir es in Zeuthen erfahren, dass dort auch 30, vielleicht 40, vielleicht auch 50 Gäste zugeguckt haben, manchmal auch viel weniger. Und das dann im Missverhältnis zu den Kosten stand. Also dort wurde ein professioneller Dienstleister beauftragt, der genau das gemacht hat, der die Übertragung fachgerecht sichergestellt hat. Und da reden wir über vierstellige Summen. Und das ist haushaltstechnisch dann irgendwann zu bewerten und dann ist auch zu entscheiden. Und wir sind zusammen mit den Abgeordneten, also ich hoffe, ich sage jetzt hier nichts Falsches, Abgeordnete können sich ja selber dazu auch äußern, zu der Entscheidung gekommen, dass dort erstmal ein Missverhältnis steht.
Vielen Dank. Dann zum Punkt 6, Finanz- und Liquiditätsplanung des Umbaus der Grundschule. Existiert und liegt der Stadtverordnetenversammlung bereits ein detaillierter Finanz- und Liquiditätsplan für die geplante Erweiterung der Grundschule vor und besteht die Möglichkeit, diesen Plan einzusehen oder zugänglich zu machen?
Es gibt ein regelmäßiges Informationstreffen mit den Abgeordneten. Das nächste ist jetzt Ende des Monats, wo die Fraktionsvorsitzenden bzw. die Abgeordneten genau über den Stand informiert werden. Das ist einerseits der Meilensteinplan, die Kommunikation, letztendlich auch zu den Bürgerinnen und Bürgern, Eltern, Schule, also alle Beteiligte, und auch der Stand der Finanzplanung. Wir sind momentan noch nicht in der Entscheidung so weit, dass wir den Plan jetzt ausrollen können, weil bestimmte Grundsatzentscheidungen getroffen werden müssen. Eine davon wird heute getroffen, zum Beispiel die Raumgröße der Küche. Kleine, mittlere, große Variante, das hat alles Einfluss. Und sobald diese Entscheidungen getroffen sind, werden dann auch regelmäßig genau diese Informationen mit abgegeben. Wie viel Geld ist da? Wie viel Geld wurde ausgegeben? Wie viel Geld wird für die Planung vorgesehen? Da wird nichts vorenthalten.
Okay, super, vielen Dank. Und dann vielleicht noch eine letzte Frage bezüglich der Lebensmittelversorgung in Wildau. Kurzer Kontext, gemäß der SVV-Selbstbindungsbeschlusses zu F185/2022 vom 29.11.2022 sind in naher Zukunft maximal 14.000 Einwohner in Wildau zu erwarten. Bereits in den nächsten Jahren werden aufgrund der Bebauung in Schertling, Röntgenstraße, Bergstraße/Friedrichstraße, Kopfbauten, Hökelhofener Ring bzw. Bonova Finkenschlag einige hundert Einwohner mehr, insbesondere im oberen Wildau, erwartet. Genügt die bisher in Wildau vorhandene Verkaufsfläche im Einzelhandel für die Lebensmittelversorgung auch dem Bedarf von 14.000 Einwohnern und entspricht diese verfügbare Fläche mindestens dem Landesdurchschnitt bezogen auf 1.000 Einwohner?
Also hierzu die Information, dass es ja eindeutig mit dem Punkt Stadtentwicklung zusammenhängt. Wir haben ja aus 2014 ein integriertes Stadtentwicklungskonzept. Das ist heute unter anderem ein Tagesordnungspunkt, 6.11. Da ist ein SEC von 2014, also was jetzt 9 Jahre alt ist, und das passt genau in den Zeitraum. Man sagt so irgendwie zwischen 10 und 15 Jahre. Solche Dokumentationen sollen dann eben auch geprüft werden. Es soll also evaluiert werden. Und da wird genau geguckt, welche Stellen haben sich genau nach dem Plan entwickelt. Wo ist Nachsteuerungsbedarf? Da werden diese Dinge mit Sicherheit auch einen Einfluss haben. Und dann ist das eine ist die Planung und das andere sind die Möglichkeiten. Wir haben uns ja hier in der Entwicklung, was Wohnbebauung anbetrifft, auch gedeckelt. Ja, das ist das eine. Wir haben Wohngebiete oder Baugebiete ausgewiesen, wo Wohnbebauung stattfinden kann. Und genauso ist die Nahversorgung auch zu betrachten. Und da sind wir mittendrin. Ja, also die Stadtentwicklung, soweit ich weiß, ist das Bürgerbündnis ja auf diesem Gebiet auch unterwegs. Da bitte ich tatsächlich auch darum, gemeinsam Lösungen zu finden und nicht parallel und schon gar nicht gegeneinander und schon gar nicht, ich sag mal, plakativ darzustellen, was alles nicht gemacht worden ist, sondern dass man wirklich auch gemeinsame Ansatzpunkte findet mit der Stadtverwaltung. Wo stehen wir? Was können wir machen? Welche Ideen gibt es? Darauf kommt's an. Es kommt darauf an, welche Ideen haben wir für die Stadt? Wer kann Ideen einbringen? Was können wir umsetzen? Welche Möglichkeiten, welche finanziellen Mittel haben wir? Ja, und wer lässt sich drauf ein? Also diese Discounter dieser Welt, ich will die Namen jetzt nicht nennen, das hochwertige Einkaufen, alles, was da so dran hängt, was eben so wichtig ist für die Einzelversorgung, darauf kommt es an. Und da kann ich nur dazu einladen, diesen Prozess auch sich dazu beteiligen.
Das finde ich sehr gut. Vielen Dank für die Einladung. Vielleicht noch darauf die Folgefrage, gibt es denn aktuell Interessensbekundungen oder Informationen über mögliche Erweiterungspläne der Handelsketten im Allgemeinen?
Also ist mir jetzt zumindest aus dem Stand nicht bekannt, aber es kann sein, dass Herr Kolb meldet sich gerade, der weiß da vielleicht besser Bescheid.
Ja, also dazu kann man ein eindeutiges Ja benennen. Es gibt hier verschiedene Erweiterungsabsichten. Wir warten auch schon seit einem guten halben Jahr auf die Vorstellung wieder eines der Mitanbieter oder ja, einer der Mitanbieter hinsichtlich seiner Pläne. Auch andere haben sich dazu schon geäußert.
Hier vielleicht ergänzend noch für die Entwicklung des oberen Wildau, also ehemaliges Meierbeck-Gelände, zusammen mit Rewe und das Gelände der WGW, also besser bekannt als Finkenschlag. Dort wird es auch, gab es schon Gespräche und wird es auch Gespräche geben. Wir werden schauen, wie da eine Bebauung möglich ist, die diesem Gebiet zuträglich ist, wie die Nachbarschaft, die Beteiligten dort mitmachen. Und Rewe hatte beispielsweise, darf ich auch ganz öffentlich sagen, die Idee gehabt, diesen Format, was in Zeuthen steht, also dieser Holzbau, dass sowas nach Wildau kommt, und das haben wir als Stadt Wildau erstmal abgelehnt, weil wir dort oben für unser oberes Wildau, für die städtische Entwicklung, für die Stadtentwicklung, da anderes vor Augen haben. Also da soll halt Wohnen, Gewerbe, das soll alles ein Stück weit miteinander harmonieren, und es sollen jetzt nicht drei Beteiligte sein, die komplett aneinander vorbeibauen und nachher gucken sich alle an und überlegen, mein Gott, die hätten ja mal miteinander reden können, damit es einfach ein bisschen hübscher und ordentlicher aussieht und ansprechender aussieht. Und genau in diesem Prozess sind wir dran.
Okay, dann wäre es das zu meinen Fragen. Ich bedanke mich recht herzlich und freue mich auf Ihre schriftlichen Antworten. Einen schönen Abend Ihnen noch.
Vielleicht ein kurzer Kommentar zu Ihrer einen Frage nach der hausärztlichen Versorgung in Wildau. Meine Frau ist Hausärztin, Allgemeinmedizinerin und will sich in Nidau niederlassen und steht mit der VIVO in Verhandlungen, was eben die Übernahme von passenden Praxisräumen angeht. Und Zeithorizont Ende des Jahres, Anfang des nächsten Jahres und eben abhängig davon, wie jetzt die Verhandlungen laufen.
Gut, vielen Dank. Ich würde mir noch wünschen, wenn Sie den Fragenkatalog nächstes Mal schicken, vielleicht auch die anderen Fraktionsvorsitzenden mit in CC zu setzen. Das wäre dufte, dann haben alle den gleichen Kenntnisstand. Vielen Dank dafür. Gibt es weitere Fragen? Machen wir erstmal die Dame, Herr Weidler, und dann dürfen Sie.
Ja, schönen guten Abend erstmal. Ich bin Mieterin der Schwarzkopfsiedlung. Mein Name ist Frau Ströhl-Rochner. Ich bin ebenfalls wie viele anderen betroffen von dieser Warmwassersituation. Und Herr Nerlich, Sie haben das ja eben angesprochen, aus meiner Sicht sehr beiläufig und nicht zufriedenstellend, was dort passiert ist. Das ist natürlich aus unserer Sicht als betroffene Mieter nicht zufriedenstellend, was Sie uns da jetzt gerade mitgeteilt haben. Die netten Zettelchen, die wir an den Haustüren haben, konnten wir alle lesen. Wir haben also auch den Grund dafür bekannt bekommen. Was für uns jetzt einfach nur wichtig ist, dass wir uns ein bisschen, ich sage jetzt mal, alleine fühlen. Es ist kein Notfallmanagement organisiert worden, das für die Mieter vor Ort waren, gerade für die Älteren. Und man hätte in dieser Situation vielleicht auch einfach ein paar mobile Duschkabinen oder in Erwägung ziehen können, sowas aufzustellen, da ja auch sehr viele Familien mit Kindern bei uns in den Wohngebieten sind. Ich finde, so nach 5 Tagen kaltes Wasser ist nicht mehr lustig. Für die, die nicht betroffen sind, ist es vielleicht nicht nachvollziehbar. Antworten, wie lange es dauern könnte oder ob irgendwas umgesetzt wird, um uns Mieter so ein bisschen zu unterstützen, bleiben leider aus. Eine E-Mail-Anfrage wurde gestellt, nicht nur meinerseits, auch zur Mietminderung, was man natürlich in Erwägung zieht. Nach BGB ist es möglich. Aber es passiert nichts und man bekommt keine konkreten Antworten.
Ja, also vielen Dank nochmal für den Hinweis. Tatsächlich ist es ja so, zuständigkeitshalber ist der Wohnungsanbieter in dem Fall, ja, es ist eine städtische Tochter, aber es ist trotzdem eine eigenständige GmbH, genau für sein eigenes Geschäft zuständig und auch ansprechbar. Ich nehme das gern mit, ja, dass Sie da das Gefühl haben, dass da ein bisschen mehr passieren müsse. Also soweit ich weiß, wird Kommunikation betrieben. Ich kenne die Mitarbeiterinnen da auch, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen diverse und habe den Eindruck, also ich hatte keinen anderen Eindruck, dass das ordentlich gemacht wird. Wenn Sie einen anderen Eindruck haben, nehme ich das mit und werde mich da auch nochmal drum kümmern.
Na, sagen wir es mal so, die VIVO ist ja nicht gerade in der Position, gerade wegen auch mancher anderer Vorkommnisse, uns da so stehen zu lassen. Es gibt viele Sachen, die im Unklaren sind und man fühlt sich einfach nicht gehört und respektlos teilweise behandelt. Es muss einfach mehr kommuniziert werden, es muss mehr gezeigt werden, auch in den Wohngebieten. Und wenn man anruft, ist entweder der Anrufbeantworter an oder man hat keine, ich sag mal, Person da, die eine Entscheidung treffen kann oder jemanden wirklich mal sagen kann, ja, es wird schnell erledigt oder in absehbarer Zeit oder wir haben jetzt für Sie Ersatzmöglichkeiten geschaffen. An so eine Erwägung wird überhaupt nicht gedacht. Und da erwarten wir einfach jetzt auch von Ihrer Seite her mehr Unterstützung für die Mieter, denn viele fühlen sich sehr respektlos behandelt. Und das sage ich nicht nur von meiner Seite her, das höre ich von vielen. Und das ist einfach
okay.
Nicht mehr schön.
Also Ich nehme das gern mit. Vielleicht könnten Sie mir noch mal ein paar Details zukommen lassen, dass ich da ein bisschen besser gewappnet bin. Ansonsten, Sie werden nicht im Regen stehen gelassen. Hier sind auch Mitglieder des Aufsichtsrates der VIVO mit dabei. Wir nehmen das sehr ernst. Ja, es ist natürlich eine blöde Situation. Das hat sich die VIVO nicht ausgedacht, um die Mieter zu ärgern, sondern ich habe ja beschrieben, wie der Zusammenhang ist. Und wir können zufrieden sein, dass wir jetzt so eine warme Temperaturen haben, dass es wenigstens nicht kalt ist draußen, die Außentemperatur. Das macht es ein wenig leichter. Aber natürlich, ja, warmes Wasser, gerade auch für Ältere, für Kinder, ist halt notwendig. Und da pflichte ich Ihnen natürlich vollständig bei. Aber mehr kann ich tatsächlich an diesem Punkt noch nicht sagen. Also nochmals, wir sind nicht der Wohnungsanbieter. Das muss der Wohnungsanbieter tatsächlich selber regeln.
Das ist richtig, aber als Gesellschafter erwarte ich einfach für die Mieter mehr Unterstützung, dass sie dann auch wirklich sich ernst genommen fühlen, weil den Eindruck hat man leider gar nicht.
Ich würde das jetzt abschließend ja, so informieren.
Frau Schulz, dazu?
Ja, genau, zu dieser Sache würde ich gerne ganz kurz was sagen wollen. Ich bin selbst Mieterin der VIVO in einer anderen Straße, anderes Gebäude, war aber vor... ja, keine Ahnung, 4, 6, 8 Wochen, selber mal von den mehrtägigen, weiß ich nicht, waren bestimmt 4, 5 Tage Ausfall betroffen und da war die VIVO gut erreichbar gewesen. Die haben von sich aus angeboten, dass wir dann stattdessen im Wildorado duschen gehen können, gegen Kostenerstattung und so weiter und so fort. Deswegen bin ich gerade sehr verwundert, dass das scheinbar so unterschiedlich gehandhabt wird. Ich wollte bloß mal sagen, es geht auch anders. Also ich weiß nicht, an wen es da liegt, ob es an einzelnen Mitarbeitern dann liegt oder so, aber es scheint nicht an der VIVO im Allgemeinen zu liegen.
Der Eindruck von der Dame scheint ja da ein anderer zu sein. Herr Eckert, bitte.
Ich muss tatsächlich der Mieterin recht geben und würde auch noch mal appellieren, über den Aufsichtsrat da noch mal nachzuhaken. Es gab überhaupt keine Informationen außer die Zettel bis jetzt. Ich bin ja auch Mieter und auch betroffen. Ich war auch im Dezember schon mal betroffen über die Weihnachtsfeiertage. Da hat man komplett Warmwasser- und Heizungsausfall. Es hat sich nicht mal jemand gemeldet. Die Firma Stecking war die ganzen Feiertage zwar im Keller, aber da war es ähnlich. Also da könnte tatsächlich mal nachgehakt werden, gerade in der Situation, wo jetzt so viele Häuser auch betroffen sind. Da ist ja nicht mal ein Ausweich einfach möglich, zum Nachbarn zu gehen oder irgendwas, sowas, so eine Möglichkeit, eventuell duschen zu gehen oder so, das wäre schon mal vielleicht nicht schlecht.
Gut, vielen Dank. Aber ich denke mal, Sie haben ja gesagt, Sie nehmen sich jetzt der Sache an und werden dort nach Ihren Möglichkeiten intervenieren, um den Mieterinnen dort Unterstützung zu geben, in welcher Form auch immer.
Auf jeden Fall. Ich darf also auch die Information an der Stelle weitergeben, dass sich die WGW gemeldet hat, dass sie eben auch Möglichkeiten des warmen Duschens anbieten. Wir werden gucken, dass wir das möglichst zeitnah, also bis morgen geregelt bekommen, also dass Betroffene sich melden können, wenn die sowas in Anspruch nehmen möchten, dass wir da also auch eine Zwischenlösung bereitstellen. Ne? Aber wir heißt, das ist jetzt eine Vermittlung der Stadt zur VIVO und dort muss das Management umgesetzt werden. Also es scheint da offensichtlich verschiedene Ansprechpartner zu geben. Also von den Qualitätsstandards bin ich dennoch nach wie vor überzeugt.
Aber wenn eine Vermittlung stattfindet, dann ist das doch schon mal ein guter Schritt und dann hoffen wir, dass das schnell zu Ihrer Zufriedenheit dort gelöst wird. Weitere Fragen? Herr Weidler, jetzt dürfen Sie bitte.
Vielen lieben Dank und schönen guten Abend. Da ich bereits mehrere Male als Stadtverordneter darauf angesprochen wurde und nun gebeten wurde, die Fragen in der Einwohnerfragestunde dann auch mal zu stellen, möchte ich dieser Bitte nun endlich mal nachkommen. Entsprechend möchte ich hier aus einer zugesandten Mail die Fragen wiedergeben und beziehungsweise auch schon teilweise zumindest ein bisschen beantworten. Ich würde dann das jetzt mal vorlesen und weiß nicht, ich würde mal alle Fragen auf einmal vorlesen dann nachher und dann müssen wir mal gucken, wie das dann mit der Beantwortung
ist. Also mir wäre persönlich lieb, Sie lesen eine Frage vor, dann gucken wir und ansonsten kommen wir, glaube ich, alle durcheinander. Also mir jetzt zumindest.
So. Okay, hierbei geht es um die Personalie von Herrn Kröger, der Fraktion Bürger für Wilder-Grüne. Die Fraktion Bürger für Wilder-Grüne bestand zu Beginn ursprünglich aus 5 Personen, wobei hier 2 Personen der Partei, die Grünen zugeordnet waren. Berichten zufolge hat sich diese Fraktion inklusive Ihnen, Herr Weidler, also mir, auf eine Zahl von 3 reduziert und wurde nach der Bürgermeisterwahl 2022 nochmals auf 2 verkleinert. Hierzu stellt sich mir nun folgende Fragen. Erstens, wie viele Mitglieder werden für eine Fraktion benötigt, um in Ausschüssen tätig zu werden? Das ist die erste Frage.
Mindestens 2.
Zweite Frage. Inwiefern sind die Grünen in der SVV als Partei überhaupt noch vertreten? Nach einer Vielzahl von Berichten ist Herr Kröger als Mitglied der Grünen bereits seit längerer Zeit in der SVV sowie in den entsprechenden Ausschüssen nicht mehr tätig. Stimmt das? Hierzu würde ich jetzt mal selber eine Antwort formulieren. Und zwar bereits jetzt hat die CDU-Fraktion vor einigen Monaten, also wir, im Endeffekt schon eine entsprechende Anfrage an die Verwaltung gestellt. Recherchen zufolge hätte der Herr Kröger bis zum heutigen Tag an insgesamt 77 Sitzungen teilnehmen können. Also ist ja kein Muss, aber können. Dabei handelt es sich um 33 SVV-Sitzungen und 44 Ausschusssitzungen. Von den insgesamt 77 Sitzungen inklusive heute war Herr Kröger genau 33 Mal anwesend, davon wiederum 5 Mal online. Das entspricht einer Teilnahmequote von, ich habe das mal ausgerechnet, 42%, Tendenz aktuell fallend. Man merke hier an, dass ein gewähltes SVV-Mitglied 65 Euro Ehrenamtsaufwendung pro Monat bekommt. Hierzu sind also bei bis heute Kosten in Höhe von 3.120 Euro entstanden, ohne das entsprechende Sitzungsgeld jeweils für 13 Euro pro Sitzung. Zusammen macht das also summa summarum ca. 3.500 Euro aus dem kommunalen Haushalt für gerade einmal 42% der Arbeitsleistung. Frage 3, also das war jetzt meine Antwort dazu. Die Frage geht explizit an den Vorsitzenden von BFW Grüne. Nach vorliegenden Informationen, stimmt es, dass der Herr Kröger seinen Lebensmittelpunkt bereits seit längerer Zeit gar nicht mehr in Wildau hat? Wie kann es sein, dass Herr Kröger dann noch SVV-Mitglied ist? Sollte dem nicht so sein? Warum ist Herr Kröger zu den Sitzungen der SVV und der entsprechenden Ausschüsse nicht anwesend? Was sind entsprechende Entschuldigungsgründe für eine Abwesenheit als gewähltes Mitglied? Auch hier eine kleine Anmerkung meinerseits. Herr Kröger war das letzte Mal in Präsenz am 21.09.2021 anwesend. Seine letzte Online-Teilnahme erfolgte am 15.03.2022. Seitdem fehlt Herr Kröger durchgängig, zum großen Teil unentschuldigt, so wie heute, in der SVV. Auch konnte Herr Kröger seine Position als stellvertretender Ausschussvorsitzender nicht wahrnehmen, wodurch unter anderem letzte Woche der Ausschuss für Umwelt und kommunale Ordnung entfallen ist. Eine Antwort von Ihnen, Herr Wulpes?
Sehr gern, soweit ich das kann an der Stelle, weil die dezidierten Gründe für das Fernbleiben von Herrn Kröger müssten Sie dann bitte mit Herrn Kröger besprechen. Die kenne ich im Detail auch nicht. Ich weiß, dass es zumindest regelmäßig arbeitsbedingt war. Es waren zu Corona-Zeiten dezidiert Gründe, dass er jegliche Präsenz aus, ich sag mal, Angst ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber aus Vorsicht abgelehnt hat. Also mindestens die Geschichten, die hybrid, also als Online-Teilnehmer nicht möglich war, waren für ihn dann per se nicht besuchbar, weil er sich quasi dem Risiko der Ansteckung nicht aussetzen wollte. Er war tatsächlich aufgrund eigener Lebensumstände zwischenzeitlich gelegentlich oder auch im Zweifel für längere Zeiträume ja nicht in der Lage, an den Sitzungen regelmäßig teilzunehmen. Das ist aber nicht richtig nach meiner Kenntnis, dass sein Lebensmittelpunkt sich gänzlich nicht mehr in Wildau befindet. Ich gehe fest davon aus, dass Herr Kröger, soweit ich informiert bin, demnächst auch mit, ich sag mal, einem Umzug innerhalb von Wildaus da auch nochmal eigenen Wohnraum bezieht. Ich gehe weiterhin hoffnungsfroh davon aus, dass er auch in Zukunft wieder regelmäßig an den Sitzungen teilnehmen wird. Ich korrigiere Sie an der Stelle ungern, aber ich glaube, dass eine Aufwandsentschädigung für Stadtverordnete nicht unbedingt quasi honoriert, also ich habe jetzt was von Arbeitsleistungen mir hier mitnotiert bei Ihren Ausführungen, nicht unbedingt honoriert, dass Anwesenheit hier ist. Ich bin bei Ihnen. Anwesenheit ist natürlich anzustreben. Ich wünsche mir das auch von den Mitverordneten, Stadtverordneten. Aber ich kann Ihnen versichern, Herr Kröger ist in der Fraktion weiterhin tätig. Er ist an Inhalten dran. Wir sind regelmäßig im Austausch dazu. Und insofern sollte es da Kritik geben, dann die bitte persönlich an Herrn Kröger richten. Vielen Dank.
Kleinen Moment, Herr Weidler. Frau Schulz hatte noch dazu noch eine Frage zu diesem Punkt.
Nein, keine Frage, eine Anmerkung.
Oder eine Anmerkung, bitte.
Also die Information, dass er wohl ab nächstem Monat wieder in Wildau ist, die Antwort hat er mir auch gegeben, als ich ihn aus gesundheitlichen Gründen ersucht hatte, ob er mich vertreten kann, bitte, im Umweltausschuss letzte Woche. Dann hat er mir mitgeteilt, dass er seit circa einem Jahr eben nicht mehr in Wildau weilt, sondern irgendwo oben an der Küste und jetzt aber nächsten Monat wieder hierher zieht. Das war sein Wortlaut. Ich weiß nicht, ob er sich da unglücklich ausgedrückt hat oder ob er tatsächlich seit einem kompletten Jahr nicht mehr hier ist. Aber so ist mein Informationsstand zu der Sache. Das wollte ich nur noch mal kurz
bekannt. Gut, dann hoffen wir mal nach der Sommerpause, so wenn wir denn die heute erreichen sollten, auf Besserung. Herr Weidler, bitte.
Ja, vielen Dank. Dann würde ich jetzt noch die letzten zwei Fragen kurz stellen. Wenn Herr Kröger seinem Amt nicht nachkommen kann, warum tritt er dann nicht aus der SVV als Mitglied, als Abgeordneter, wie in anliegenden Kommunen denn einfach zurück? Würde sich in diesem Fall nicht eine Änderung der Zuständigkeit der Ausschüsse und der SVV ergeben? Welche Voraussetzungen müssen entsprechend erfüllt sein, damit solch eine Situation überhaupt so machbar ist? Also ich glaube, das wäre auch mal rein von Gesetzes wegen her ganz interessant. Müssen entsprechend erfüllt sein, damit sich machbar ist. Ist das nicht, also die Fragen
langsam, Herr Weidler, einfach ein Ticken langsamer. Ich überschlag mich hier im Ohr.
Na, aber selbstverständlich. Ich lese die Frage nochmal vor. Würde sich in diesem Fall nicht eine Änderung der Zuständigkeit der Ausschüsse und der SVV ergeben? Welche Voraussetzungen müssen hier entsprechend erfüllt sein, damit solch eine Situation überhaupt so machbar ist? Ist das nicht Betrug am Wähler? Schließlich wurde Herr Kröger für die Arbeit in der SVV offiziell gewählt. Wie kann es also ein von Gesetzes wegen sein, dass eine Fraktion nur auf dem Papier existiert? Ist ja aktuell so.
Also ich versuche mal so ein bisschen, also sicherlich würde sich denn was verschieben in den Zuständigkeiten, wenn der Herr Kröger nicht mehr in der Fraktion tätig wäre, davon gehe ich jetzt mal aus. Da würden sich sicherlich auch noch andere Sachen ändern. Des Weiteren war er ja anwesend, dass er jetzt im Moment nicht mehr anwesend ist, das wissen wir alle, das haben wir auch zur Kenntnis genommen. Das ist auch ärgerlich, dennoch können wir auch froh sein, dass eben Leute dieses Amt noch ausführen, auch wenn es eben mehr schlecht als recht, Verzeihung den Ausdruck im Moment, passiert. Und die rechtliche Geschichte, was zu tun ist, die kann ich ehrlicherweise jetzt hier aus dem Stegreif nicht beantworten. Möchte irgendjemand noch was dazufügen oder ergänzen? Ich hoffe, damit konnte ich so halbwegs ein paar Fragen beantworten.
Ich denke, dass ich die fünfte Frage wegfallen lassen kann, nachdem ich mir die hier nochmal durchgelesen habe, wurde die im Endeffekt schon beantwortet und ist damit eigentlich redundant. Also von daher geht es eigentlich nur darum, was passiert, wenn Herr Kröger ausfallen würde.
Frau Hein hat gewunken und hat eventuell Informationen.
Ja, ich will, guten Abend erstmal auch von mir. Ich will jetzt ja keine abschließende Antwort geben, aber wir werden den Sachverhalt prüfen nochmal. Und dann können wir ihm beim nächsten Mal eine ausführliche Antwort dazu geben.
Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann würde ich, bevor wir zur Behandlung der Beschlussvorlagen kommen, mal kurz 10 Minuten Pause machen. Ab jetzt, wir sehen uns um 19.40 Uhr wieder. So. Dann würde ich bitten, alle Anwesenden wieder ihre Plätze einzunehmen. Gut. Hervorragend. Vielen Dank. Dann kommen wir nun zur Behandlung der Beschlussvorlagen.
Ich rufe auf die S242-2023, Bereitstellung des Eigenanteils durch die Stadt Wildau für den Fördermittelantrag der SG Phoenix Wildau 95 e.V. für die Erneuerung der Flutlichtanlage im Otto-Franke-Stadion. Gibt es dazu noch Redebedarf? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer dieser Beschlussvorlage so zustimmt, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltung? Eine, 14 Ja, eine Enthaltung. Damit gilt die Beschlussvorlage als angenommen. Ich rufe auf die Beschlussvorlage S237-2023, Bildung eines Sportlerbeirates. Gibt es dazu noch Redebedarf? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann kommen wir auch hier zur Abstimmung. Wer dieser Beschlussvorlage so zustimmt, den bitte ich ums Handzeichen. Elf Ja-Stimmen. Gibt es Gegenstimmen? Eine Gegenstimme. Gibt es Enthaltungen? Drei Enthaltungen. Damit gilt die Beschlussvorlage ebenfalls als beschlossen. Ich rufe auf die Beschlussvorlage S238-2023. Grundschulcampus Wildau Raumprogramm, Entscheidung zum Grad der künftigen Doppelnutzung durch Grundschule und Hort bezüglich der verfügbaren Räumlichkeiten. Gibt es hierzu Redebedarf? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Kommen wir auch hier zur Abstimmung. Wer dieser Beschlussvorlage so zustimmt, bitte ich jetzt ums Handzeichen. Das ist einstimmig. Vielen Dank. Dann rufe ich auf die Beschlussvorlage S239-2023, Grundschulcampus Wildau Raumprogramm, Entscheidung zur Flächengröße für den Küchenbereich der zukünftigen Mensa der Grundschule. Hier haben wir drei Vorschläge, drei Varianten. Variante A klein, Variante B mittel, Variante C groß. Ich würde jetzt die einzelnen Varianten abfragen. Gibt es dazu vorher noch Redebedarf? Nein. Dann rufe ich die Variante A auf. Wer ist für die Variante A klein? Den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Niemand? Wer ist dagegen? Für die Variante, gegen die Variante A? Das ist einstimmig. Gut. Dann kommen wir jetzt zur Variante B. Das ist die mittlere Größe. Wer für die Variante B ist, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Sieben Ja-Stimmen. Wer ist gegen die Variante B? Acht Gegenstimmen. Jetzt kommen wir zur Variante C. Groß. Wer für die Variante C stimmt, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Acht Ja-Stimmen. Wer ist dagegen? Vier Gegenstimmen. Enthaltung. Dementsprechend dann drei. Damit müsste denn die Variante C mit 8 Ja-Stimmen dementsprechend beschlossen sein. Gut, dann haben wir das auch. Variante C mit 8 Ja-Stimmen wird dann dementsprechend beschlossen. Ich denke, wir kommen dann zur nächsten Beschlussvorlage. Ich rufe auf die Beschlussvorlage F231-2023, Berufung zweier sachkundiger Einwohner in den Ausschuss für Umwelt und kommunale Ordnung. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, Herr Griel und Herr Gülow werden mit sofortiger Wirkung als sachkundige Einwohner in den Ausschuss für Umwelt und kommunale Ordnung berufen. Gibt es dazu noch Redebedarf? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Wer dieser Beschlussvorlage so zustimmt, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Das ist einstimmig. Vielen Dank. Dann rufe ich auf die Beschlussvorlage S234-2023, Aufhebung Beschluss S025-2021, Aufstellungsbeschluss zur Einleitung der erforderlichen Bauleitplanung zur Errichtung eines Hotels, vorhabenbezogener Bebauungsplan Hotelneubau Birkenallee. Gibt es hierzu Redebedarf? Nein? Dann kommen wir auch hier zur Abstimmung. Wer dieser Beschlussvorlage so zustimmt, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Das ist einstimmig. Vielen Dank. Ich rufe auf die Beschlussvorlage S235-2023. Beschluss zur Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans gemäß § 12 BauGB zur Errichtung eines Boardinghaus am Standort Freiheitsstraße Ecke Birkenallee in Wildau im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB. Gibt es hierzu noch Redebedarf? Herr Wilde, Sie haben das Wort.
Redebedarf insofern, ich hatte den Investor bzw. Inhaber des Grundstücks gebeten, in der Ausschusssitzung Stadtentwicklung Wirtschaft hier noch zwei Fragen zu beantworten, im Wesentlichen zur Nutzung des Hotels, dass hier eine verkappte Wohnnutzung vermieden wird, sondern Tatsache als Boardinghouse betrieben wird, und zum anderen über die Beteiligung der unmittelbaren Anwohner. Besteht die Möglichkeit, ihn hierzu sprechen zu lassen?
Sehr gerne. Dafür sind wir hier, um diese Fragen heute hier zu beantworten. Bitte, Sie haben das Wort. Sie dürfen gerne dort Mikro nutzen.
Ja, schönen guten Abend. Vielen Dank. Vielleicht die erste Frage gleich als erstes. Natürlich die Nutzung als Boardinghouse. Der Unterschied zum Hotel ist ja, Boardinghouse ist im Prinzip etwas der erweiterte Begriff des Hotels. Es wird ein möbliertes Wohnen für einen längeren Zeitraum angeboten. Es ist also ein etwas verbesserter Hotelstandard. Es ist aber keine Wohnung im eigentlichen Sinne, die für Dauerwohnen zugelassen ist, sondern es ist wirklich nur im begrenzter Zeitraum für Leute, die jetzt einpendeln und sagen, okay, wir sind jetzt hier berufsbedingt, was weiß ich, 4 Wochen, 8 Wochen, 12 Wochen an dem Standort, und wir brauchen dazu ein möbliertes Zimmer, weil einfach das Hotel nicht angeboten ist. So, das unterscheidet das Boardinghouse vom Hotel, aber es ist kein Wohnungsbau, und die Zimmergrößen unterscheiden sich auch zum Wohnungsbau. Die Zimmer sind größer als die Zimmer in einem Hotel, sind aber nicht vergleichbar mit einer Zimmergröße, wie Sie es jetzt für einen normalen Wohnungsbau nehmen würden. Ich hoffe, das wird so ausreichen. Und bezüglich der Anwohner, da hatte der Bürgermeister zu eingeladen. Wir haben also mit den unmittelbaren Anwohnern Gespräche geführt. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht nochmal an Herrn Nährlich ansonsten verweisen. Wir haben also mit dem unmittelbaren Nachbarn eine Einigung gefunden. Es wurde vereinbart, dass entlang der gesamten Grundstücksgrenze im Bereich des Erdgeschosses ein Sicht- und Lärmschutz errichtet wird, sodass sowohl optisch als auch geräuschmäßig der Nachbar da entlastet wird.
Gut, vielen Dank. Herr Wilde, noch eine Nachfrage?
Und wir hatten noch einen dritten Punkt über die Möglichkeit auch der kurzfristigen Nutzung des Hauses für Wildauer bzw. ihre Gäste im privaten Bereich.
Also eine kurzfristige Nutzung wird natürlich auch zur Verfügung gestellt werden, sodass der Gedanke ist, dass halt die Anzahl der 124 Zimmer aufgeteilt werden, natürlich möglichst mit festen Verträgen, siehe jetzt Fraunhofer-Institut, siehe Hochschule, und natürlich ein Teil, weil natürlich Bedarf da ist nach dem Wegfall des Hotels, zweitens, dass natürlich ein Teil der Zimmer auch kurzfristig nutzbar wird, wenn Besuch empfangen wird oder ähnliches, dass man da auch eine kurzfristige Fluktuation hat.
Gut, vielen Dank. Alle Fragen soweit erstmal beantwortet. Und ich gehe mal davon aus, Herr Nährlich, dass die da in Abstimmung waren mit den Beteiligten. Traumhaft. Schön. Gibt es weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, dann kommen wir auch hier zur Abstimmung. Wer dieser Beschlussvorlage so zustimmt, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. 11 Ja-Stimmen. Gibt es Gegenstimmen? Eine Gegenstimme. Gibt es Enthaltungen? 3 Enthaltungen. Damit gilt die Beschlussvorlage S-235-2023 als beschlossen. Ich rufe auf die Beschlussvorlage S-233-2023, Aufhebung des Beschlusses S-152-2022, Aufstellungsbeschluss zur Einleitung der erforderlichen Bauleitplanung zur Ansiedlung des Betriebsbahnhofs RVS Nord, der regionalen Vertriebsgesellschaft Dahme-Spreewald MbH in Klammern RVS, vorhabenbezogener Bauungsplan Busbetriebshof RVS Nord. Gibt es hierzu noch Redebedarf? Nein, dann kommen wir auch hier zur Abstimmung. Wer dieser Beschlussvorlage so zustimmt, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Ach, das ist einstimmig. Vielen Dank. Ich rufe auf die Beschlussvorlage F-230-2023, Neubesetzung in den Ausschüssen. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt folgende Neubesetzung in den Ausschüssen. Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaft, Herr Wiedelack für Frau Rudolph. Ausschuss für Haushalt, Finanzen und Liegenschaften, Frau Katrin Rudolph. Herr Hillebrand war der erste Stellvertreter des Ausschussvorsitzenden. Die Stellvertretung muss im nächsten Ausschuss unter den Ausschussmitgliedern neu bestimmt werden. Ausschuss für Bau und Planung, Frau Katrin Rudolph Vorsitz, Frau Rita Festerling Mitglied. Ausschuss für Umwelt und kommunale Ordnung, Herr Wiedelack für Frau Rudolph. Frau Rudolph war die erste Stellvertretende des Ausschussvorsitzenden. Die Stellvertretung muss im nächsten Ausschuss unter den Ausschussmitgliedern neu bestimmt werden. Hauptausschuss, Frau Katrin Rudolph. Herr Hillebrand war der zweite Stellvertreter des Ausschussvorsitzenden. Die Stellvertretung muss im nächsten Ausschuss unter den Ausschussmitgliedern neu bestimmt werden. Gibt es hierzu noch Redebedarf? Nein, das ist auch hier nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer dieser Beschlussvorlage so zustimmt, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Das ist einstimmig. Vielen Dank. Ich rufe auf die Beschlussvorlage F-232-2023, Ausschreibung der Planungsleistung Photovoltaikanlage Wildorado. Gibt es hierzu Redebedarf? Herr Wulpius, Sie haben das Wort, bitte.
Ja, vielen Dank. Der Vorlage ist natürlich zuzustimmen. Also Sie können der Begründung ja entnehmen, dass wir da dringend Handlungsbedarf haben. Warum ich mich zu Wort melde, ist, dass ich kurz versuchen möchte, die Sache als solche einzuordnen. Besonders stört es vielleicht ein bisschen übertrieben, das Wort stört mich der Passus, dass das umgehend auszuschreiben ist. Deswegen, wie gesagt, kurz meine Erläuterung dazu. Die Notwendigkeit, habe ich bereits gesagt, ist sicherlich unstrittig. Die Energieverbräuche sind sehr hoch im Wildorado. Das dürfte kaum jemanden irritieren. Und deswegen hat sich die Geschäftsführung natürlich mit diesem Thema dezidiert beschäftigt. Nicht erst seitdem Energie so teuer geworden ist, sondern auch weit vor diesem Zeitraum. So ist es dann auch dazu gekommen, dass natürlich auch das Thema Photovoltaik auf dem Dach schon sehr lange ein Thema für das Wildorado und die Geschäftsführung ist und man sich da entsprechend auch schon dezidiert damit beschäftigt hat und da auch schon Machbarkeitsstudien entsprechend erstellt wurden. Das führte final dazu, dass diese 450.000 Euro, von denen ja auch in der Begründung gesprochen wird, ihren Weg gefunden haben in den Haushaltsplan für das Jahr 2023. Und den wollten wir ja oder haben wir ja final dann auch im Januar, Februar dieses Jahres beschlossen. Allerdings war so eine kleine Bemerkung dazu im Finanzausschuss. Und ich nehme an, dass wir dieser Bemerkung letztendlich dann die heutige Vorlage auch zu verdanken haben. Ich zitiere kurz aus dem Protokoll. Der Ausschussvorsitzende gab den Hinweis, dass die Photovoltaikanlage für das Wildorado vor der Ausschreibung nochmals ausführlich diskutiert werden muss.
Das heißt also, dass das noch nicht passiert ist, also diese Ausschreibung final noch nicht passiert ist, liegt daran, dass man hier, bevor der Haushalt seinerzeit beschlossen wurde, Redebedarf angemeldet hatte. Ich interpretiere jetzt diese Vorlage als das Umsetzen dieses Redebedarfs. Insofern ist diese Verzögerung tatsächlich, das steht sicherlich auch so nicht drin, aber vielleicht zwischen den Zeilen, sicherlich nicht der Verwaltung anzulasten, weil wie gesagt, hier waren die Hausaufgaben gemacht, man hatte entsprechenden Haushaltsansatz reinformuliert, wir haben das auch entsprechend beschlossen und nun soll es endlich umgesetzt werden. Also von daher schöne Vorlage. Aber im Zweifel hätte es die gar nicht so dezidiert gebraucht, weil das schon auf einem guten Weg war und von denen letztendlich für dieses Thema ja auch Verantwortlichen schon gut vorbereitet war. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Wulpius. Herr Scheiner, bitte.
Da Herr Wulpius ja mich zitiert hat, Herr Wulpius, das ist immer eine Frage, wie man an so eine Sache herangeht. Ja, wir haben Unmengen von Fachleuten, die mir sagen oder uns sagen oder wir sagen anderen, wie man sowas zu planen hat, wie groß das zu sein hat. Und dann machen wir in den letzten Jahren immer wieder die Feststellung, dass wir die eine oder andere Sache, die wir hier geplant haben, vielleicht vorher auch mal hätten besprechen sollen. Und das Besprechen findet dann statt, vor allen Dingen, wenn ich 450 oder 470.000 Euro einstelle, wenn ich über die Eckdaten dessen Bescheid weiß, was ich da machen will. Eine Photovoltaikanlage auf irgendein Dach zu setzen, ist die eine Frage. Die andere Frage ist, ob es überhaupt auf dieses Dach auch drauf passt und was wir da überhaupt für Angebote kriegen und ob ich dafür überhaupt einen Planer brauche oder ob ich nicht im Zweifelsfalle auch den Energiedienstleister, der mir dort die Module installiert, in die Planung mit einbeziehen kann. Und genau darum geht's uns. Und deswegen bin ich schon der Auffassung, dass das der reguläre Weg ist. Wenn ich 500.000 Euro in die Hand nehme, muss ich meiner Meinung nach so etwas ausschreiben und kann nicht sagen, das haben wir ja schon im Aufsichtsrat alles besprochen und die Geschäftsführung hat das schon geklärt. Also die Geschäftsführung ist in diesem Zusammenhang auch immer abhängig vom Gesellschafter und muss natürlich dann auch, wenn man 500.000 Euro ausgeben will, sich im Zweifelsfalle rückversichern und genau das machen wir. Und ich glaube, das ist genau der richtige Weg, ja, wenn die Stadt dieses Geld ausgibt, dass wir uns vorher darüber Gedanken machen, was uns das in Gänze kostet und ob es auch so zu realisieren ist, wie bis jetzt es kolportiert wird. Nichts anderes machen wir. Aber wir sind uns ja in der Sache einig. Vielleicht sind wir uns nicht beim Weg einig. Aber in der Sache sind wir uns ja einig, dass wir das machen wollen.
Herr Wulpius, bitte.
Wir sind uns, glaube ich, auch bei dem Weg einig. Selbstverständlich muss über 450.000 Euro hier in diesem Gremium entsprechend beschlossen werden. Also das ist gar nicht unstrittig. Ich sag mal, wenn hier irgendwo in der Begründung mindestens die Vorbereitung der entsprechenden zuständigen KollegInnen dann auch benannt worden wäre, glaube ich, wäre das mir weit weniger sauer aufgestoßen. Wie gesagt, ich wollte nur sagen, da beschäftigen sich ja Leute schon sehr lange mit dem Thema und das ist gut und das ist auch im Zweifel gut vorbereitet, aber selbstverständlich müssen wir das, was da vorbereitet wurde, hier bewerten und entsprechend dann zu einer Beschlussfassung bringen. Da bin ich ganz bei Ihnen.
Ich freue mich über den regen Austausch und Herr Anders, bitte.
Ja, nur mal ganz kurz, wenn mir das zusteht, also aus meiner Sicht haben ja Scheiner und Herr Wulpius recht. Wir haben hier einen Sonderfall, das haben wir in den letzten Jahren öfters auch schon mal so getan, um nicht den Haushaltsbeschluss zu gefährden, wenn wir, ich sage jetzt mal, kritische Maßnahmen im Haushalt drin hatten, dass wir den immer unter dem Vorbehalt gestellt haben, dass wir nochmal darüber reden. So, das haben wir intern natürlich auch gemacht. Wir hätten jetzt in diesen Zyklus auch eine Beschlussvorlage eingebracht, aber in Abstimmung auch mit der SPD und CDU-Fraktion haben wir gesagt, dann sollen die beide Fraktionen das tätigen. Für uns war es egal, wer es einbringt. Wichtig ist, dass wir jetzt da vorankommen. Und deswegen auch aus meiner Sicht ein Mann, ein Wort. So hatten wir es damals auch im Haushaltsausschuss auch debattiert. Wie gesagt, der Haushalt soll beschlossen werden. Wir reden da nochmal rüber, nochmal extra. Und wenn wir alle davon überzeugt sind, dann werden wir es auch ausführen. Deswegen dieser Sonderfall.
Gut, vielen Dank. Gibt es weiteren Redebedarf? Wenn nicht, dann versuchen wir jetzt die Sache mal rund zu kriegen. Kommen wir zur Abstimmung.
Wer dieser Beschlussvorlage so zustimmt, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Einstimmig, ich bedanke mich. Dann rufe ich auf die Beschlussvorlage S236/2023, Prüfauftrag zur Evaluierung und zur möglichen Notwendigkeit der Fortschreibung des INSEC, integriertes Stadtentwicklungskonzept der Stadt Wildau. Gibt es dazu Redebedarf? Tatsächlich nein. Dann kommen wir auch hier zur Abstimmung. Wer dieser Beschlussvorlage so zustimmt, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Ach, das ist ein schönes Bild, einstimmig. Vielen Dank. Dann rufe ich auf die Beschlussvorlage S240/2023, Klimaschutzkonzept der Stadt Wildau. Gibt es dazu noch Redebedarf? Nein. Dann kommen wir auch hier zur Abstimmung. Wer dieser Beschlussvorlage so zustimmt, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Einstimmig. Vielen Dank. Damit geht auch diese Beschlussvorlage als beschlossen. Dann rufe ich auf die Beschlussvorlage F244/2023, Errichtung einer Arbeitsgruppe natürlicher Klimaschutz. Gibt es dazu noch Redebedarf? Auch hier keinen. Dann kommen wir auch hier zur Abstimmung. Wer dieser Beschlussvorlage so zustimmt, bitte ich jetzt ums Handzeichen. Einstimmig. Vielen Dank. Die Beschlussvorlage F246/2023 wurde zurückgezogen. Damit sind wir quasi mit der Behandlung der Beschlussvorlage für heute zum Schluss und am Ende angekommen. Denn bedanke ich mich bei allen anwesenden Gästen und würde jetzt um Herstellung der Nichtöffentlichkeit bitten. Vielen Dank, dass Sie da waren und schönen Heimweg.